Deutschlandfunk. Streitkultur.
Ludwig van Beethoven ist in aller Munde. Spätestens seit Dezember vergangenen Jahres ist er Dauergast in Konzerthäusern, auf Tagungen und Kongressen, in Ausstellungen, in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Deutschland bewegt sich durch ein besonderes Beethoven-Jahr. Der Wiener Meister, geboren 1770 in Bonn, wird 250. Beethoven-Jubiläen haben es in sich in diesem Land. Sie dienen der Selbstreflexion, der eigenen Standortbestimmung weit über das kompositorische Oeuvre hinaus. Sie vermitteln gesellschaftliche Ideen und Ambitionen. Oder anders, Ludwig van Beethoven dient als Projektionsfläche dafür. Aber kann ein 250-Jähriger heute überhaupt ein Ideengeber sein? Eignet er sich, Orientierung inmitten der dringenden Fragen von heute und morgen zu geben? Ist Beethoven also heute wirklich noch wichtig? Fragt deshalb die heutige Sendung. Am Mikrofon Frank Kämpfer. Darüber streiten heute mit mir der Musikwissenschaftler Ulrich Konrad. Er ist Ordinarius am Institut für Musikforschung der Julius-Maximilians-Uni in Würzburg. Er leitet die Robert-Schumann-Gesamtausgabe und er gehört hier in Bonn zum Vorstand des Beethoven-Hauses als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats. Guten Abend, Herr Konrad.
Guten Abend, Herr Kämpfer.
Gegenpart ist die Komponistin Charlotte Seiter. Sie ist eine prominente Stimme zeitgenössischer Musik in unserem Land. Und sie ist auch kulturpolitisch aktiv, etwa als Mitglied im Aufsichtsrat der GEMA und Mitglied des Präsidiums des Deutschen Musikrats. Guten Abend, Frau Seiter.
Guten Abend, Herr Kämpfer.
So, ich bitte nun als erstes um Ihre Gegenpositionen. Ist Beethoven heute wirklich noch wichtig? Herr Konrad.
Ja, davon bin ich überzeugt. Wenn wir uns nur an den offiziellen Verlautbarungen zum Beethoven-Jubiläum 2020 orientieren, dann ist der Komponist für uns heute Bonner Weltbürger, Tonkünstler, Humanist und Visionär. Mit diesen positiven Markierungen wird Beethoven in der Gegenwart verortet und mit ihnen spiegelt er Haltungen der Gegenwart für ein kosmopolitisches Lebensgefühl, für eine Gesellschaft, in der Musik einen wesentlichen Teil der Zivilisation ausmacht, für die unbedingte Anerkennung der Menschenrechte und für die Hoffnungen auf eine bessere Welt. Beethoven steht als Chiffre für eine Utopie, auf die hin wir uns ausrichten sollen.
Frau Seiter.
Als Musikerin kann und will ich auf die Musik von Beethoven nicht verzichten. Das traditionelle Beethoven-Bild jedoch, also der Mythos von Freiheit und Gleichheit, erscheint mir höchst fragwürdig. Im Geniekult idealisiert er männliche Schöpferkraft und das Denken in Kategorien der Dominanz. Tendenzen, die bis heute in unsere politischen, kulturellen und ökologischen Systeme hinein nachwirken. Das geniegeleitete Beethoven-Bild führt also gerade nicht zu Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Aufklärung. Es hat den Schritt, und das ist meine These, ins 21. Jahrhundert noch nicht vollzogen, sondern sabotiert geradezu jene Werte, die wir für eine moderne, zukunftsfähige Demokratie wirklich brauchen, nämlich plurale Vielfalt, Relativität, Veränderungsfähigkeit und Resilienz.
Ja, danke. Ich verstehe zumindest als allererstes so viel. Wir reden heute Abend nicht über Musik. Wir reden über Beethoven als ein gesellschaftliches Phänomen oder besser gesagt vielleicht Beethoven als eine gesellschaftliche Konstruktion oder ein Konstrukt, das uns verschiedenste Ideen, die in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit eine Rolle spielen, vermittelt. Wie stellt sich das für Sie dar?
Naja, das Konstrukt, dem wir heute folgen, hat sicher seine Wurzeln im 19. Jahrhundert in einem Geniekult, der uns heute fremd sein könnte. Ob er uns wirklich fremd ist, darüber könnten wir diskutieren. Was mich an der Aussage von Frau Seiter interessieren würde, wenn ich sie richtig verstanden habe, sehen Sie in dem Beethoven-Bild, mit dem wir hier umgehen, eine Sperre für das, was Sie Freiheit und Gleichheit nennen. Ist das wirklich überzeugend?
Also ich glaube, dass der Umgang mit dem Geniekult, wie er jetzt gerade auch im Beethoven-Jahr vielerorts spürbar ist, nicht in der Forschung, aber einfach in der trivialen Klassikwelt, dass der Umgang mit dem Geniekult sehr viele Prozesse sabotiert, die auf ganz anderen Ebenen in unserer Gesellschaft stattfinden könnten und müssten. Und das ist ein Punkt, über den ich nachdenke.
Wie ist das Beethoven-Bild denn für Sie konstruiert?
Der entscheidende Punkt ist, dass sich lösen können vom Begriff der Dominanz. Also es ist ja fast unmöglich, ein Beethoven-Bild zu entwickeln heute, in dem das Denken von Dominanz, sei es bezogen auf männliche Schöpferkraft oder sei es bezogen auf die Wirkkraft einer Rezeption. Es ist kaum möglich, heute ein Beethoven-Bild zu entwickeln, in dem dieser Anspruch einer Gültigkeit in dieser Form nicht gestellt wird und damit eine Durchlässigkeit gibt in die Tendenzen, in die Pools, in denen sich junge Komponisten im Moment zum Beispiel bewegen. Also bei der Frage, ist Beethoven eine Projektionsfläche für alles und damit eigentlich auch für die Gegenwart heute, würde ich sagen, die Wetterscheide, die endet genau da, wo jetzt gerade die junge Generation sich ins 21. Jahrhundert bewegt und sagt, Leute, wir haben ein ganz anderes Verständnis von Demokratie, nämlich das, dass im Internet ganz bestimmte Dinge sich ereignen, an denen alle partizipieren. Das ist ein Demokratiebegriff, der nicht mehr davon ausgeht, dass die Gültigkeit eines Werkes autoritär gesetzt wird und ein Bürgertum dem nachfolgt, sondern es ist einfach die Auflösung von vielen Begriffen. Ob das gut ist, ob das ein Segen ist für unsere Gesellschaft, das ist eine andere Frage. Also da kann man auf einem anderen Punkt diskutieren, aber es ist ein anderer Prozess.
Sie betonen die, wenn ich da gleich erwidern darf, die Dominanz, also etwas, was in gewisser Weise unserem Streben nach einer freieren Welt, einer demokratischer bestimmten Welt torpediert. Aber kann man den Begriff der Dominanz nicht einfach ersetzen durch Orientierung? Grundsätzlich könnte man doch sagen, das, was Beethoven vielleicht weniger als Person als mit seiner Kunst, und die ist es letztlich, die uns dann doch interessiert, dass das ein Orientierungsangebot ist in einer pluralen Welt, die ja, wie Sie durchaus andeuten, im Internet zunehmend dabei ist zu zerfallen.
Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich frage mich, wenn wir uns anschauen, was das eigentlich ist, der Geniekult, was er macht. Das Wort Genie oder der Begriff Genie ist ja eine Zuschreibung. Das heißt, es gibt eine Gruppe, eine gesellschaftliche Gruppe, die eine Höchstleistung, eine künstlerische Höchstleistung erhebt durch Zuschreibung und der etwas Geniales zuordnet. Und dieser Katalysator von der Höchstleistung zur Genialität, dieser Katalysator ereignet sich über den Topos der männlichen Schöpferkraft. Also wir haben ja noch ganz wenig Alternativen zu diesem auch männlichen Geniekult insgesamt entwickelt. Und ich glaube, dass das, was heute von jungen Komponisten gerade so unmodern oder so antidemokratisch oder auch so old-fashioned bürgerlich empfunden wird, ist, dass dieser Vorgang der Zuschreibung von der Höchstleistung ins Geniale nicht mehr durch bestimmte Kriterien eine Vorhersehbarkeit hat. Also wir sind nicht mehr in der Situation, dass wir sagen, wenn so und so viele Kunstwerke geschrieben sind, die die und die und die Kriterien haben, also ich karikiere jetzt, das ist jetzt natürlich nicht ernst gemeint, dann ist das genial oder dann kommt Genialität heraus oder wie auch immer, sondern der Akt der Zuschreibung ist ein Akt der autoritären Setzung, es ist ein Akt auch der emotionalen Projektion, und in diese emotionale Projektion vermischen sich sehr viele Dinge, die nicht mehr die Augenhöhe aller Beteiligten mit einschließen. Das ist, glaube ich, ein Prozess, wo sich Komponisten heute unwohl fühlen.
Ich muss direkt darauf replizieren. Beschreibt das wirklich unsere gesellschaftliche Wirklichkeit? Also wenn Sie den Geniebegriff des 19. Jahrhunderts einfach weglassen, eine Person wie Madonna oder Beyoncé, das sind Figuren, die heute von Massen für das gehalten werden, was wir vielleicht früher Genie gehalten haben, die eine Orientierung bieten und die mit dem, was sie da tun, eine ähnlich dominante Position für sich beanspruchen, und die wird auch erfüllt in der Rezeption, wie das bei Beethoven vielleicht heute beinahe ausgeschlossen ist.
Welche Werte sind wichtig heute? Auf welche Weise werden sie vermittelt? An welche Generation? Vielleicht gibt es auch mehrere Möglichkeiten der Vermittlung.
Ich persönlich halte Durchlässigkeit für eines der wichtigsten Kriterien, also dass eine Gesellschaft eine grundsätzliche Durchlässigkeit hat, mit der bestimmte Dinge erwerbbar sind, mit der Machtstrukturen legitimiert werden im demokratischen Prozess, mit der Machtfunktionen auch endlich sind, also zum Beispiel Amtszeiten enden von Politikern oder von Dirigenten, die früher auf Lebenszeit irgendwo gesessen haben. Also Durchlässigkeit, das heißt, jeder kann grundsätzlich an einem Bildungsprozess partizipieren, jeder kann sich einbringen und jeder kann auf Augenhöhe mit dem, was er tut, in einem bestimmten Akt der Pluralität an dieser Gesellschaft mitbauen und mitschrauben. Das ist etwas anderes, als wenn eine Gruppe über einen Wertekanon verfügt, der autoritär gesetzt wird und eine andere Gruppe der Idealisierung folgt oder in eine Unterordnungsstruktur gebracht wird, die die Augenhöhe nicht mehr aufnimmt.
Aber ist denn die Gesellschaft schon so frei, sagen wir mal, zur Freiheit? Ist sie schon so weit, dass es so funktionieren kann? Man erlebt ja eigentlich vielmehr das Gegenteil, die Sehnsucht und das Rollback zum Autoritären.
Da stimme ich Ihnen völlig zu. Und ich fand das Beispiel toll, Herr Konrad, das Sie gerade genannt haben, auch mit Madonna. Das sind natürlich auch die richtigen Rebounds. Also das sind tatsächlich Fälle, wo wir eine Ikonisierung heute im 21. Jahrhundert haben und wo genau solche Ikonen auch aus der Popmusik diese Funktion einnehmen, die früher in anderer Weise autoritär gesetzt werden oder worden sind. Heute sind es Produktionsfirmen in der Popindustrie. Heute sind es ganz andere Mechanismen, die bestimmte Absichten damit verbinden und bestimmte Investitionen da hinein tätigen.
Aber müssen wir nicht doch fragen, ob diese autoritäre Setzung, von der Sie sprechen, heute tatsächlich noch stattfindet? Also alle, die hier Verantwortung tragen für die Inszenierung des Beethoven-Jahres, lassen sich leiten von der Idee Beethoven für alle. Und dieses Beethoven für alle ist etwas, was die Politik unseres demokratischen Staates geradezu einfordert. Wenn wir hier nur im kleinen Kreis wissenschaftliche Konferenzen abhalten würden und vielleicht noch ein paar elitäre Kammermusikabende anbieten würden, dann könnte man vielleicht von einer autoritären Setzung einer bestimmten Schicht, die in der Gesellschaft nach Einfluss sucht oder diesen Einfluss behaupten will, sprechen. Aber ich sehe das eigentlich gar nicht. Also die Schwellen, an Beethoven heranzukommen, sind extrem niedrig geworden. Sie können den ganzen Beethoven für nichts bekommen im Internet. YouTube ist voll. Sie können partizipieren an allen möglichen Vermittlungsangeboten, die Ihnen diesen Beethoven ja praktisch so wie jemanden aus Ihrer Nachbarschaft nahebringt. Also ist das wirklich noch eine autoritäre Setzung? Können wir da in unserem 21. Jahrhundert tatsächlich noch davon sprechen?
Die Frage ist natürlich, wie viel wird davon rezipiert? Also Beethoven für alle klingt erstmal nicht autoritär, klingt demokratisch, aber wie viele nutzen das und wie vielen bedeutet das was und was vermittelt sich da?
Aber das gilt doch für Helene Fischer auch. Die ist auch für alle und wird auch nur von einem Teil der Gesellschaft rezipiert.
Also die ganz junge Komponistengeneration, die würde jetzt wahrscheinlich argumentieren, das ist natürlich auch eine Generationsfrage, aber die ganz junge Komponistengeneration, die würde jetzt argumentieren und sagen, wie kommt man dazu, jetzt ausgerechnet Beethoven als denjenigen, der für alle ist, setzen zu wollen? Also quasi, warum braucht man etwas, was für alle proklamiert wird oder wo das Label drauf ist für alle? Und warum besteht die Demokratie nicht gerade darin, dass eben jeder seine Wahl trifft, wie sie ist und sich die Wahl von A, die A trifft, unterscheidet von der Wahl, die B trifft?
Aber wird das heute verhindert? Ich sehe das nicht. Jetzt haben wir zufällig Beethoven, ja, daran kann man teilnehmen oder man kann nicht daran teilnehmen. Es scheint ein Interesse in der Gesellschaft vorhanden zu sein, dieses Beethoven-Jahr zu zelebrieren, denn sonst würde es nicht funktionieren. Das Merkwürdige ist ja, oder das Bemerkenswürdige, vielleicht auch das Fragwürdige ist ja, dass das zu funktionieren scheint. Also das rollt jetzt gerade mal 8 Wochen und die mediale Präsenz dieses Beethoven-Jahres ist enorm. Wir werden überflutet mit Beethovens Musik. Keiner kann dem irgendwie ausweichen. Also im Grunde genommen doch ein Zustand, von dem man sagt, es ist für alle da, aber niemand ist gezwungen. Ich kann an diesem Beethoven-Jahr völlig teilnahmslos vorbeigehen.
Ist Beethoven heute wirklich noch wichtig? Darüber streiten der Würzburger Musikwissenschaftler und Hochschulprofessor Ulrich Konrad und die Berliner Komponistin Charlotte Seiter. Ich bin Frank Kämpfer und diese Sendung ist Teil einer ganzen Beethoven-Woche mit Gesprächen, Diskussionen, Konzerten hier im Deutschlandfunk-Programm bzw. im Internet unter deutschlandfunk.de/Beethoven. Ich möchte dem Beethoven mich noch einmal ein bisschen anders nähern. Beethoven ist ja, wenn wir aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts schauen, auch einer, der Papiermusik schrieb. Also Autor, Werk, beides hat einen Wert, ist verlagsgebunden, ist Ausdruck von Individualität. Das Werk ist geschützt, es wird aufgeführt in bestimmten Institutionen. Und jetzt in der Gegenwart erleben wir, wie sich all dies, wie das sich zu verflüssigen beginnt, wie es sich aufzulösen beginnt.
Ich finde erstaunlich, also mich überrascht das, wenn man mit jungen Komponisten umgeht, dass die alle erstmal oder viele davon sich weit weg von Beethoven positionieren aus genau diesen Gründen, weil sie sagen, sie möchten einfach ganz andere Formen von Demokratisierung ausprobieren von musikalischen Prozessen, also im Internet, und alle komponieren an irgendeiner Sache mit und dann haben wir hinterher 500 Urheber und es ist völlig unklar, wer es ist und so weiter. Sie kennen das ja alles, das sind ja alles Tools, die im Internet probiert werden. Ich finde spannend die Argumentation von jungen Komponisten, die sagen, ihr erzählt uns die ganze Zeit etwas über Demokratisierung bei Beethoven und wir machen sie eigentlich mit unseren ganz anderen Tools, mit denen wir heute arbeiten. Und merkt, ihr old-fashioned composers, also sprich ich und alle anderen, die dem Werkbegriff noch anhaften, merkt ihr denn nicht, wie ihr in eurem Verständnis dessen, was Demokratie ist, eigentlich noch gar nicht die Argumentationsebene des 21. Jahrhunderts erreicht habt?
Man kann natürlich auch sagen, das Internet ist die neue Demokratie und es kann jeder Beethoven sein und jeder kann mit seinem Tablet, Computer oder Handy wie Beethoven komponieren.
Also wenn jeder alles im Internet machen will mit dem Anspruch, ich will ein Beethoven sein, dann würde ich ja sagen, warum willst du Beethoven sein? Sei doch Müller oder wer auch immer du sein willst. Und ich weiß auch nicht, ob es ein doch etwas schieflaufender Anachronismus ist, eine Vorstellung einer politischen und gesellschaftlichen Staatsform, nämlich der Demokratie, und das ist es ja zunächst. Es ist ja zunächst mal ein politischer Begriff, es ist ein staatspolitischer Begriff, es ist von mir auch ein Begriff der gesellschaftlichen Organisation. Ob wir den so einfach jetzt übertragen können auf einen Komponisten und seine Rezeption, die ja im Wesentlichen begonnen hat und stattgefunden hat, in gesellschaftlichen Formationen, die diese Vorstellung noch gar nicht hatten. Also wenn man Beethoven gefragt hätte, was ist Demokratie, hätte er ihn wahrscheinlich staunend angeschaut. Das ist ja gar nicht sein Thema. Und das sind jetzt, glaube ich, hier zwei verschiedene Dinge, dass junge Komponisten im Jahre 2020 ein völlig anderes Denken von ihrem Tun haben und natürlich auch völlig andere Mittel haben. Das ist ja unbestritten, das müssen sie sogar tun. Also es wäre ja nichts schlimmer, als wenn jetzt alle noch auf die Knie fielen und sagen, wie kommen wir an diesen Beethoven ran? Also Schuberts Frage, wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen? Ja? Das war ein ganz anderes Problem, was die Komponisten nach Beethoven hatten. Diesem Problem sind heute Komponisten gar nicht mehr ausgesetzt. Also wer, ich weiß nicht, gibt es noch einen Komponisten, würden Sie sagen, es ist für mich immer noch ein geheimes Fernziel, irgendwie mal wie Beethoven komponiert zu haben, halt mit ihren Mitteln, aber doch irgendwie in dieser Vorstellung von Komponist sein, wie Beethoven das vor 200 Jahren war.
Also das bedeutet dann aber, Beethoven ist heute eigentlich nicht mehr wichtig, oder?
Also junge Komponisten sagen, ich brauche keine Vorbilder mehr, ich brauche keine Wertorientierung in irgendeiner Weise, sondern wir machen einfach Dinge und die stehen nebeneinander und die bilden eine Pluralität und die bilden ein freies Nebeneinander von Dingen, die belanglos sind, die austauschbar sind, die aber einfach so in dieser Pluralität erstmal stehen.
Die Kürze der Zeit bedingt natürlich, dass wir jetzt über die Schlüsselbegriffe, die hier im Raum stehen, kein Gespräch führen können hinsichtlich ihrer Bedeutung. Aber wenn ich mir vorstelle, eine Komponistengeneration hätte keine Werte mehr und braucht keine Werte mehr, da würde mir ehrlich gesagt Angst und Bange.
Also, letzte Frage an Sie beide. Angenommen, zurück, Beethoven als Chiffre, Beethoven als Konstrukt, Beethoven als Konstruktion gesellschaftlicher Ideen und Ideale. Die Rolle des zeitgenössischen Künstlers und der zeitgenössischen Künstlerin in der Demokratie heute, wie müsste sie aussehen, damit sie einen Sinn macht und die Demokratie erhält und weiterentwickelt?
Für mich ist das Entscheidende an einem Komponisten, dass er Musik macht, die mir hier und heute etwas bedeuten kann. Und das ist zunächst eine rein subjektive Empfindung, ob ich einem Komponisten aufbürden soll, die Forderung, er müsse in irgendeiner Weise gesellschaftlich relevant sein. Das ist ein Anspruch, den wir seit den 1770er Jahren hören, weiß ich nicht. Also ich brauche ihn nicht.
Für mich ist das Entscheidende, was sich gerade vollzieht auch in der Gesellschaft, dass sehr viele Ästhetiken nebeneinander stehen in der Gegenwartskultur und keine Ästhetik mehr eigentlich über eine andere drüber gelagert wird. Wir haben heute eine Pluralität von vielen Komponisten, die alle etwas anderes machen. Und jeder Komponist macht das, was ihm wichtig ist, das, was seine Aussage ist, das, was er mit größter Intensität und auch mit größter Bedeutung und mit größtem Willen verfolgt. Aber es gibt in diesem System der sehr vielen ästhetischen Stimmen, in denen wir haben, keine Hierarchie mehr, die eine Kunst gegen eine andere setzt oder ausspielt oder Hierarchien hat, sondern es gibt ein plurales Nebeneinander von vielen Komponisten, die auch für sich selber um die Relativität der Dinge wissen, um die Relativität der eigenen Position, um damit auch der Position des Gegenübers auf gleicher Augenhöhe Platz zu machen. Das ist ein anderer Prozess.
Traditionell gehört zur Sendung Streitkultur die Abschlussfrage: Was haben wir oder was haben die Kontrahenten denn eigentlich mitgenommen aus der Debatte?
Ich habe mitgenommen, dass das der ganze Beethoven-Diskurs auf so vielen Ebenen stattfindet, die sich eigentlich nicht wirklich berühren. Also das heißt, wir haben ganz viele Arbeitsbaustellen auf verschiedenen Ebenen und wir müssen einfach auf jeder Ebene ansetzen und versuchen, im Diskurs weiterzukommen. Also nicht in unserem Diskurs, sondern im gesellschaftlichen Diskurs, in dem wir bei Beethoven an ganz vielen Ecken stehen. Es gibt keine generelle Lösung. Es gibt nur die Vielfalt der Ebenen, es gibt die Vielfalt der Problembehandlungen und wir können keine generellen Antworten dafür finden, leider auch nicht im Beethoven-Jahr. Es bleibt eine Herausforderung, es bleibt ein großes, diffuses Gefüge, das im Laufe der Zeit eigentlich immer nur noch diffuser wird, also im Laufe der Jahrhunderte, die wir hindurchgehen und im Laufe der Bedingungen, die sich auch für uns, für die Gesellschaft ändern, im Blick auf Beethoven.
Frau Seidt hat das so schön formuliert, dass ich jetzt danach ringe, dasselbe noch anders zu sagen. Also ich habe das auch so wahrgenommen, vor allen Dingen, dass eine Komponistin, die einerseits hinstrebt zu einer, was sie Pluralität nennen, was sie Demokratisierung nennen, was sie also eine Marginalisierung Beethovens nennen, dass sie auf der anderen Seite als ersten Satz gesagt haben, ich kann als Musikerin auf Beethoven nicht verzichten. Also damit wird ein Spannungsfeld aufgemacht. Ein Spannungsfeld, was auch nicht so einfach zu entladen ist oder zu harmonisieren ist. Und vielleicht würde ich mir aus diesem Gespräch mitnehmen, dass zu wünschen wäre, dass im Beethoven-Jahr oder überhaupt in solchen Gedenkjahren über die Gegenstände entschieden mehr gestritten würde. Da nehme ich nämlich das Beethoven-Jahr 1970 auf. Das war ein richtiges Streitjahr. Das war über im Blick auf Beethoven ein Streitjahr. Und das hing sicher zusammen mit den gesellschaftlichen Umbrüchen, die da stattfanden. Das sehen wir heute klarer, als wir das vielleicht damals gesehen haben. Und in diesen Umbrüchen, da spielte Beethoven als Symbol eine Rolle, weil das jemand war, an dem man zeichenhaft zeigen konnte, wie man jemanden wegräumt oder versucht wegzuräumen, ja, Mythenzerschlagung. Das sehe ich jetzt für das Jahr 2020 nicht, ja, aber vielleicht mit dem Stichwort Ausmisten, vielleicht ist das der Beitrag, den wir versuchen können zu leisten, aus Beethoven wieder einen Streitfall zu machen.
Ist Beethoven heute wirklich noch wichtig? Darüber stritten oder sprachen der Würzburger Musikwissenschaftler Ulrich Konrad und die Berliner Komponistin Charlotte Seiter. Aufgenommen haben wir dieses Gespräch am Mittwoch, den 12. Februar im Bonner Beethovenhaus im Rahmen des Symposiums Beethoven Perspektiven. Diese Sendung ist hier im Deutschlandfunk Teil einer ganzen Beethoven-Woche mit Gesprächen, Diskussionen, vor allem Konzerten. Und sie ist auch im Internet unter deutschlandfunk.de/Beethoven nachzuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Frank Kämpfer.